Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Dass Deutschland eine große historische Verantwortung aufgrund der NS-Zeit trägt, das ist ja unstrittig, zumindest unter Demokraten. Die Verantwortung aus der Kolonialzeit, da wird es schon kniffliger. Die Bundesrepublik zum Beispiel bedauert zwar den deutschen Völkermord an den Herero und Nama vor mehr als 100 Jahren, aber so offiziell um Entschuldigung bitten will man dann doch nicht, weil das ja juristische Konsequenzen haben könnte. Und dann gibt es ja noch die Kunstwerke und die Kulturgüter, die in Afrika geraubt wurden oder zumindest auf dubiosen Wegen nach Europa gelangt sind. Müssten die nicht auch zurückgegeben werden? Diese Debatte, die wird ja zurzeit heftig geführt. Wieder einmal geführt, muss man sagen. Die Debatte ist nämlich eigentlich nicht neu. Das hat neulich auch die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy hier im Deutschlandfunk Kultur betont. Und zwar mit einem interessanten Vergleich, finde ich.
Es ist nicht die einzige Debatte, die es schon einmal gegeben hat, wenn man an die Klimadebatte denkt. Die gab es auch schon in den 70ern damals. Wären die richtigen Schritte fast ergriffen worden? Das ist nicht passiert und heute haben wir viel mehr sozusagen die Verantwortung, etwas zu tun. Und für die Kulturgüter, die aus ehemals kolonisierten Ländern kommen, ist es ähnlich. Wir müssen jetzt handeln. Wir können nicht in das 21. Jahrhundert weiterschreiten, indem wir ignorieren, dass manche ihre Kulturgüter zurückhaben wollen.
Bénédicte Savoy, die ist ja hier in Deutschland vor allem bekannt, weil und seit sie vor 3 Jahren im Auftrag des französischen Präsidenten einen Bericht und ein Konzept zur Restitution entwickelt hat. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben über Afrikas Kampf um seine Kunst. Und darüber spreche ich mit René Agiga. Hallo.
Hallo.
Der Untertitel, der lautet ja Geschichte einer postkolonialen Niederlage. Und das deutet ja genauso wie der O-Ton gerade schon darauf hin, dass es nicht um die aktuelle Debatte geht, was sie da erzählt, sondern um die Vergangenheit, oder?
Genau. Es ist ein Geschichtsbuch und die Autorin ist Historikerin, das heißt Kunsthistorikerin in Berlin und in Paris übrigens. Und das Buch endet 1985, die Erzählung oder das, was da berichtet wird, endet 1985. Und das ist so ein bisschen der Grundwitz, wenn man das so sagen möchte, der Grundanlage des Buches, dass heute zwar über Restitution afrikanischer Kulturgüter debattiert wird, und das wissen auch viele Leute in der Öffentlichkeit, aber es wissen wenige Leute, dass die gleiche Diskussion oder der gleiche Kampf schon mal vor ungefähr 40 Jahren geführt worden ist. Es gibt da so einen Satz in dem Buch gegen Ende, der das sehr genau auf den Punkt bringt. Den zitiere ich kurz. Fast jedes Gespräch, das wir heute über die Restitution von Kulturgütern nach Afrika führen, fand vor 40 Jahren schon einmal statt. Das heißt, dieses Buch ist insgesamt keine direkte politische Einlassung oder so. Wir sollten dies oder jenes tun, keine Handlungsempfehlungen im Einzelnen, sondern wenn dieses Buch eine politische Wucht entfaltet und das tut es, dann durch die Kraft des historischen Materials, das da ausgebreitet wird, durch die historische Erzählung, durch den Bogen, der da gespannt wird.
Was ist das denn für eine Geschichte? Also wann beginnt sie? Wer sind die Akteure?
Ja, das ist eine Geschichte, die eigentlich, muss man sagen, kurz nach der politischen Dekolonisierung um 1960 beginnt. 1960 wird gerne das afrikanische Jahr genannt, in dem viele afrikanische Länder ihre Unabhängigkeit erlangten. Und erste Forderungen, gebt uns unsere Kunst zurück, hat es einfach in den Jahren nach 1960 bereits gegeben. Insgesamt ist das Buch die Geschichte einer Verhinderung. Ja? Also weniger, dass so sehr auf offener Bühne Nein gesagt wurde zur Rückgabe von geraubtem Kulturgut, sondern eher die Geschichte, die spielt eher so in den Akten, in den Korrespondenzen, in so Empfehlungsschreiben, in Beratungen, Tagungen, in Hinterzimmern und Fluren. Ganz eindrücklich ist ein Beispiel, das in dem Buch auftaucht, von 1965 erschienen in Bango. Das ist so eine damals viel gelesene frankophone afrikanische Zeitschrift. Da hat ein Journalist aus Benin Folgendes geschrieben, auch das zitiere ich mal ganz kurz. Mhm. Wichtig ist dabei zu beachten, es ist ein Westafrikaner gewesen, der das geschrieben hat, der versetzt sich aber in die Lage von Europäern und spricht, also wie sagt man, Bauchrednerpuppe,
okay,
aus der Sicht von Deutschen.
Jetzt bin ich sehr gespannt auf das
Zitat. Wir haben geplündert, um die künstlerischen Produktionen der schwarzen Welt vor Würmern und Termiten, vor dem Rauch eurer Hütten zu schützen. In Wahrheit schulden uns die Afrikaner unendliche Dankbarkeit für die Arbeit, die wir da geleistet haben. Sie verdanken uns das Überleben ihrer traditionellen Kunst, die heute in den Augen der ganzen Welt ihr seit langem geleugnetes Genie veranschaulicht. Zitat Ende. Und was ich daran sehr eindrücklich finde, und auch deswegen steht dieses Zitat gegen Anfang des Buches, Dieser Autor hat viel vorausgeahnt, was in der dann folgenden Debatte tatsächlich von europäischer Seite argumentiert wird.
Jetzt ist das Ganze eine reale Geschichte. Gibt es da trotzdem sowas wie Helden und Schurken?
Ja, gibt's. Es gibt sogar ein Geflecht von Helden und Schurken. So viele, dass es jetzt für dieses Gespräch hier fast zu mühselig ist, das im Einzelnen und namentlich aufzuzählen. Ich würde das hier jetzt gerne so ein bisschen summarisch zusammenfassen. Das ist dann natürlich grober, als es in der Darstellung im Buch ist. Auf der einen Seite sind Museumsleute oder Kulturfunktionäre, vor allem in Deutschland in dem Buch, manchmal auch Frankreich, andere westliche Länder. Und ein paar Argumente, die immer wieder auftauchen in dieser berichteten Debatte, nenne ich mal kurz. Zum Beispiel, die Kunst sei doch sauber nach Deutschland gekommen, also ohne Gewaltanwendung oder so. Zweites Argument, das immer wieder auftaucht, es gebe keine Rechtsansprüche der ehemals kolonisierten Länder. Oder das dritte, es gehe doch einfach darum, die Kunst in Deutschland zu retten oder zu bewahren. Und diese drei und mehr Argumente, die tauchen in unendlich vielen Variationen auf unendlich vielen Schriftstücken auf und das wird sehr detailliert erzählt. So, es gibt natürlich auch eine andere Seite und die andere Seite sind nicht nur manchmal stärker formulierte, manchmal schwächer formulierte, manchmal irgendwann resignativ aufgegebene Forderungen der ehemals kolonisierten Länder, sondern es gibt natürlich auch in den Reihen der Museumsleute die eine oder andere Ausnahme. Es gibt prominente Resolutionen wie die UNO-Resolution von 1973, die insgesamt die Restitution von enteigneter Kunst fordert und formuliert. Und es gibt, weil Sie gefragt haben nach Helden und Schurken, tatsächlich eine Person, die gegen Ende des Buches gewürdigt wird. Das ist Hildegard Hambrücher. Die ist Staatssekretärin gewesen im Auswärtigen Amt unter Helmut Schmidt. Und die ist eine der Politikerinnen gewesen, die auf politischer Ebene eindeutig für die Rückgabe plädiert hat. Es gab den Plan, das für Togo und für Kamerun zu tun. Es ist dazu aber nicht mehr gekommen, weil, wie man weiß, 1982 ein Regierungswechsel ins Haus stand.
Der Name Hildegard Hambrücher, der macht nun schon sehr deutlich, dass das eben wirklich ein sehr historisches Thema ist. Wie kann dieses Buch nun in der heutigen Debatte helfen?
Ich glaube, das kann man auf einen Punkt bringen. Diese ganze Debatte hat was Gespenstisches. Es gab sie schon mal eins zu eins. Und Seite für Seite, Kapitel für Kapitel steigert den Druck auf den Wunsch, das nicht nochmal so erleben zu wollen. Man muss sich einfach entscheiden. Also wenn man tatsächlich politisch sagt, wir wollen nicht zurückgeben, dann soll man das sagen. Wenn man politisch, wie das heutzutage beispielsweise im Auswärtigen Amt ja formuliert wird, sehr wohl Rückgaben organisieren will, dann soll man es auch umsetzen und nicht sich im Klein-Klein der Bedenkenträgerei verlieren. Ein weiteres Mal.
Das wird sehr deutlich im Buch von Benedikt Savoy, Afrikas Kampf um seine Kunstgeschichte einer postkolonialen Niederlage. Das bei C.H. Beck erschienen und kostet 24 Euro. Und René Agiger, der hat uns das Buch erklärt. Dankeschön.
Danke auch.